Die Radio Wissen. Update.
Россия! Россия!
Viele Menschen auf der ukrainischen Halbinsel Krim haben gestern Abend gefeiert. Sie freuen sich über den Ausgang der umstrittenen Volksabstimmung. 97% der Wähler haben sich dafür ausgesprochen, dass die Krim zu Russland gehören soll. Die EU und die USA haben prompt darauf reagiert mit neuen Sanktionen. Das ist natürlich heute unser Top-Thema. Ich bin Amelie Fröhlich. Hallo.
Update.
Die Regionalregierung der Krim hat einen Tag nach der Volksabstimmung offiziell die Unabhängigkeit von der Ukraine erklärt und die Aufnahme in die Russische Föderation beantragt. Der russische Rubel ist jetzt die zweite offizielle Währung und die Uhrzeit wird an die Moskauer Zeitzone angepasst. Noch diese Woche soll das russische Parlament über die Aufnahme der Krim abstimmen. Viele Menschen auf der Halbinsel verbinden mit dem Anschluss an Russland große Hoffnung.
Ich kann jetzt zum Studium nach Moskau gehen, ohne Probleme. Und meine Oma bekommt jetzt bestimmt auch mehr Rente. Wir erwarten jetzt Frieden und Stabilität. Hier stehen wir alle Schulter an Schulter, ob wir nun Christen, Juden, Russen oder Krim-Tataren sind. Und das ist gut so.
So begeistert die Reaktion auf der Krim selbst ist, bei den Regierungen der Ukraine, der EU und den USA sieht das anders aus. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier reagierte betroffen.
Politisch kann ich überhaupt nicht verstehen, dass wir 7 Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges anfangen, Grenzen zu korrigieren in Europa. Wo soll das ein Ende finden?
Auch die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton fand klare Worte. Sie betonte nochmal, dass die Europäische Union das Ergebnis der Volksabstimmung nicht anerkennen wird.
Ich muss das niemandem mehr erklären. Dieses Referendum verstößt sowohl gegen die ukrainische Verfassung als auch gegen internationales Recht. Ich fordere Russland deshalb erneut zu Gesprächen mit der ukrainischen Regierung und zu einem Kurs der Deeskalation auf.
Die Außenminister der EU haben heute schärfere Sanktionen gegen Russland beschlossen. 21 Russen und Ukrainer dürfen nicht mehr in die EU reisen. Außerdem wurden ihre Konten gesperrt. Auf der Liste befinden sich unter anderem 10 russische Politiker und mehrere Militärs. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn glaubt allerdings nicht, dass die Entwicklung auf der Krim noch rückgängig gemacht werden kann.
Also ich glaube, mit den stärksten Sanktionen der Welt werden wir den Status quo nicht mehr herstellen.
Trotzdem haben auch die USA reagiert und neue Sanktionen verhängt. Die US-Regierung beschloss wie die EU Einreiseverbote und Kontosperrungen.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Auch online sind die Abstimmung auf der Krim und Sanktionen gegen Russland ein Thema. Jando schreibt bei Spiegel Online, warum regen sich einige westliche Regierungen eigentlich so auf, wenn die Mehrheit der Bevölkerung ihren Willen bekommt? Vielleicht, weil dadurch deutlich wird, dass Russland für die Krimbewohner attraktiver geworden ist als Westeuropa und die USA? Es wird höchste Zeit, dass die deutsche Regierung endlich die albernen Feindseligkeiten gegenüber Russland sein lässt. Mit einer klug austarierten Partnerschaft mit Russland würden die Menschen Westeuropas viel besser fahren als mit dem von den USA verordneten Kalten Krieg. King Fischer schreibt bei tagesschau.de, habe ich das jetzt richtig verstanden? Der Westen beschließt Sanktionen aufgrund einer Volksbefragung? Seit wann ist ein demokratisches Referendum völkerrechtswidrig? Ich glaube, ich bin im falschen Film. Jacqueline Göbel sieht es etwas anders. Sie twittert, was würde eigentlich in Russland passieren, wenn da jede Region darüber abstimmen würde, ob sie überhaupt zum Land gehören möchte? Was die Sanktionen gegen Russland angeht, die werden eher kritisch gesehen. Bei Twitter meint Danska78, das wird ein Eigentor. Birgit Schmeizner kommentiert, EU-Politiker wollen nach Krim-Referendum Sanktionen gegen Russland. RWE macht derweil Geschäfte mit russischen Oligarchen. Und bei tagesschau.de schreibt Kika Nienzen, äußerst beruhigend für mich ist, dass die EU zwar verbal mit dem Säbel rasselt, tatsächlich aber nur mit rosa Wattebällchen Richtung Moskau wirft.
Was sonst noch wichtig war?
Systematische Folter, massenhafte Morde und Vergewaltigung. Eine UNO-Expertengruppe erhebt ziemlich heftige Vorwürfe gegen die nordkoreanische Führung.
The findings of the commission are hard to bear. But they are truthful.
Die Ergebnisse der Untersuchungskommission sind schwer zu verkraften, aber sie sind wahr. Das hat Michael Kirby, der Chef der UNO-Expertengruppe, heute vor dem Menschenrechtsrat in Genf gesagt. Seiner Aussage nach sind die Verbrechen der nordkoreanischen Führung unter Kim Jong-un mit den schlimmsten Verbrechen der Menschheitsgeschichte vergleichbar. Er stellte das Regime in eine Reihe mit den Nationalsozialisten in Deutschland, dem südafrikanischen Apartheidsregime und den Roten Khmer in Kambodscha. Die Kommission hatte den Bericht schon Mitte Februar veröffentlicht. Heute wurde noch einmal über mögliche Konsequenzen gesprochen. Die Experten fordern, den Internationalen Strafgerichtshof einzuschalten.
Meine Augen jucken ein wenig und ich habe auch ein leichtes Kratzen im Hals, wenn ich mich körperlich anstrenge. Es juckt in den Augen und im Hals. Es ist sehr unangenehm. Deshalb gehe ich auch gar nicht mehr im freien
Joggen.
Wie diesen Parisern geht es gerade vielen. In der französischen Hauptstadt herrscht dicke Luft, im wahrsten Sinne des Wortes. Zeitweise waren die Feinstaubwerte doppelt so hoch wie erlaubt. Wegen des tagelangen Smogs über Paris hat die Regierung jetzt eine ungewöhnliche Entscheidung getroffen. Sie hat zum ersten Mal seit über 15 Jahren ein Fahrverbot verhängt, und zwar für Auto- und Motorradfahrer. An einem Tag dürfen jetzt nur Fahrzeuge mit geraden Nummernschildern fahren, am nächsten nur die mit ungeraden. Damit sich daran auch möglichst viele Menschen halten, sind seit Freitag Busse und Metros in Paris kostenlos. Trotzdem gibt es natürlich Verkehrssünder wie diese Frau hier.
Ich habe in der Klemme gesteckt. Ich musste meinen Sohn zum Nordbahnhof fahren, damit er in sein Internat fahren kann. Dort, wo wir wohnen, gibt es nur wenige oder teure Taxis.
Wie lange die Einschränkungen für Autofahrer in Paris noch gelten, steht noch nicht fest. Die französische Regierung will erst schauen, ob sich die Feinstaubwerte verbessern. 9 Tage ist der Flug MH370 aus Malaysia jetzt schon verschwunden. Seit dem Wochenende ist klar, das Flugzeug hat den Kurs gewechselt und die Kommunikationssysteme an Bord wurden absichtlich ausgeschaltet. Malaysia hat jetzt offiziell Ermittlungen wegen Entführung, Sabotage und Terrorismus eingeleitet. Es wird spekuliert, ob die Piloten etwas mit dem Verschwinden zu tun haben. Sie haben sich aus dem Cockpit Richtung Tower in Kuala Lumpur verabschiedet mit den Worten: "Alles in Ordnung, gute Nacht." Das sollen sie gesagt haben, nachdem die ersten Kommunikationssysteme schon abgeschaltet worden waren. Die neuen Erkenntnisse haben Auswirkungen auf die Suchaktion, sagt Malaysias Transportminister.
Das Gebiet, in dem wir suchen, ist deutlich ausgeweitet worden und auch die Art der Suche hat sich geändert. Wir waren bisher auf das Meer ausgerichtet. Nun müssen wir auch 11 Länder im Blick haben, über die MH370 geflogen sein könnte. 25 Nationen helfen uns nun. Das ist allein für die Koordination eine Herausforderung.
Im Indischen Ozean leitet jetzt Australien die Suche nach dem vermissten Flugzeug. Darum hat die malaysische Regierung gebeten. Jetzt wird es rechtskräftig, das Urteil gegen Uli Hoeneß. Die Staatsanwaltschaft will nicht in Revision gehen, das teilte heute ein Sprecher mit.
Es gibt keine vergleichbaren Fälle derzeit bei uns, so dass wir hier entschieden haben, keine Entscheidung eines Obergerichts, hier des Bundesgerichtshofs, dazu einzuholen.
Der zurückgetretene Bayern-Präsident hatte schon vor einigen Tagen angekündigt, dass er nicht gegen das Urteil vorgehen will. Damit muss Uli Hoeneß in einigen Wochen jetzt ins Gefängnis. Er war letzte Woche wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe zu 3,5 Jahren Haft verurteilt worden. Hoeneß kann darauf hoffen, nach einiger Zeit in den offenen Vollzug zu kommen. Tagsüber könnte er das Gefängnis dann bis etwa 19 Uhr verlassen, um zu arbeiten. Außerdem gibt es die Chance, dass er nach der Hälfte der Strafe wegen guter Führung auf Bewährung freikommt.
Was noch wichtig wird.
Die Kita zu. Im Krankenhaus nur Notbetrieb. Der Müll wird nicht abgeholt. Busse und Bahnen fahren nicht. Wer in Bayern, Hessen, Brandenburg und NRW wohnt, dem kann das morgen passieren. Grund sind die Warnstreiks im öffentlichen Dienst. Die gab es ja heute auch schon, zum Beispiel in Niedersachsen, Thüringen und Baden-Württemberg. Die Gewerkschaften fordern für die mehr als 2 Millionen Beschäftigten von Bund und Gemeinden 100 Euro mehr im Monat. Außerdem wollen sie eine Lohnerhöhung von 3,5% durchsetzen. Die Arbeitgeber halten das für überzogen, haben bisher aber noch kein eigenes Angebot vorgelegt. Am Donnerstag und Freitag wird im Tarifstreit im öffentlichen Dienst weiterverhandelt. Die Euro-Krisenpolitik, sie kommt nicht bei allen gut an. Aber ist sie überhaupt mit deutschem Recht vereinbar? Darum geht es morgen noch einmal vor dem Bundesverfassungsgericht. Um 10 Uhr verkündet es sein Urteil über den Euro-Rettungsfonds ESM und den Fiskalpakt für mehr Haushaltsdisziplin. Die wichtigsten rechtlichen Fragen sind schon in einem Eilverfahren im September 2012 geklärt worden. Damals hatte das Gericht den ESM und den Fiskalpakt grundsätzlich gebilligt. Morgen fällt jetzt das endgültige Urteil.
Und sonst in der Welt?
Chinas Führung will mehrere hundert Millionen Menschen umsiedeln, vom Land in die Stadt. Der Staatsrat hat einen Plan vorgestellt, wonach bis zum Jahr 2020 60% der Chinesen in Städten leben sollen. Im Moment sind es etwa 54%. Chinas Führung will damit die Binnennachfrage steigern, denn sie hofft, dass die Menschen in Städten mehr verdienen und dann auch mehr ausgeben können. Um die Umsiedlung bewerkstelligen zu können, braucht es aber erstmal eine bessere Infrastruktur. Deshalb sollen in China jetzt neue Bahnstrecken entstehen. Ab einer 500.000 Einwohner sollen Städte an das Hochgeschwindigkeitsnetz der Eisenbahn angeschlossen werden. Außerdem will die politische Führung in den sozialen Wohnungsbau investieren, mit dem Ziel, dass in China vor allem kleine und mittlere Städte wachsen. Auf dem Düsseldorfer Flughafen ist die wohl älteste Asylbewerberin eingetroffen, die Deutschland jemals aufgenommen hat. Sabria Khalaf ist 107 Jahre alt und stammt aus einem Dorf in Syrien, nahe der Grenze zur Türkei. Das Bundesamt für Migration gewährt ihr Asyl, weil auch schon rund 90 Angehörige der Frau in Deutschland leben. Sie war 6 Monate lang auf der Flucht und hat unter anderem ein Bootsunglück im Mittelmeer überlebt. Den Rest ihres Lebens will Sabria Khalaf nun im niedersächsischen Holldorf bei ihrer Familie verbringen.
Wissensnachrichten.
Urin im Wasser von Schwimmbädern ist nicht nur eklig, es kann auch dazu beitragen, dass sich Schadstoffe bilden, meinen Forscher aus China und den USA. Claudia Müller aus den Wissensnachrichten. Wie geht das denn?
Ja, die Wissenschaftler meinen, dass es vor allem problematisch ist, wenn sich Chlor und Urin mischen. Denn daraus können durch chemische Reaktionen dann giftige Gase entstehen. Dass es diese giftigen Stoffe im Wasser von Schwimmbädern gibt, war schon bekannt. Eine gewisse Menge davon ist sogar erwünscht, weil dadurch nämlich Krankheitserreger abgetötet werden, zum Beispiel Bakterien. Aber jetzt haben die Forscher festgestellt, dass der Urin die Ursache für die Gase ist. Also der Harnstoff ist mit Schuld daran, dass die Gase überhaupt entstehen. Und das heißt natürlich auch, mehr Urin im Chlorwasser bedeutet unter Umständen auch mehr giftige Gase.
Wie gefährlich sind denn diese Stoffe, über die wir hier reden?
Ja, die beiden Gase können Augen- und Atemwege reizen, aber auch Herz- und Nervensystem belasten. Aber es kommt natürlich immer auf die Menge an, denn man muss schon ganz schön viel ins Wasser pinkeln, damit gefährliche Dosen der beiden Giftstoffe überhaupt entstehen können.
Was schlagen die Forscher vor? Haben die eine Lösung für das Problem?
Ja, also die Forscher plädieren schlicht dafür, die Schwimmbecken sauberer zu halten. Also ich würde das jetzt mal übersetzen mit einfach nicht so viel ins Wasser pullern, ne?
Aber machen denn so viele Menschen wirklich ins Schwimmbecken?
Das ist natürlich jetzt nicht ein so weit erforschtes Feld, aber es gibt tatsächlich eine Umfrage aus den USA, die ist von 2012. Und da kam raus, dass sich jeder 5. schon mal im Schwimmbecken erleichtert hat, statt auf die Toilette zu gehen. Und sogar der US-Starschwimmer Michael Phelps hat sich in dem Interview schon mal zum ins Becken pinkeln bekannt. Aber ja, vielleicht sollte man ihm einfach mal die neueste Studie zeigen, dann überlegt er sich es vielleicht anders.
Vom Wasser bewegen wir uns ins Weltall, genauer Richtung Merkur. Was ist denn mit dem innersten Planeten unseres Sonnensystems los?
Der Merkur schrumpft und zwar stärker als bisher gedacht. Forscher aus den USA und der Türkei schreiben in einem Fachmagazin, dass der Durchmesser des Merkur im Laufe von Milliarden Jahren 14 Kilometer kleiner geworden ist.
Und wie kann man das erklären?
Das liegt wohl daran, dass der Planet immer weiter abgekühlt ist. Deswegen hat er sich zusammengezogen, vor allem sein ungewöhnlich großer Kern, der aus Eisen besteht. Denn dieser Kern nimmt den meisten Platz des Merkurs ein. Der Durchmesser beträgt nämlich 4880 Kilometer und die inneren rund 4000 Kilometer davon sind Eisen. Dass der Merkur sich abgekühlt hat, darauf sind die Forscher übrigens aufgrund der Oberfläche gekommen. Die verrät nämlich sehr viel, denn anders als die Erde hat der Merkur keine Kontinentalplatten, sondern eine durchgehend feste Oberfläche. Deswegen hat der Schrumpfprozess auch charakteristische Spuren hinterlassen, gebogene, kliffartige Steilwände zum Beispiel.
Außer Chemie und Astronomie habt ihr euch heute auch noch mit der Zensur in China beschäftigt.
Genau, denn wer in China Fernsehserien schaut, der bekommt nur die anständigen Seiten des Lebens gezeigt. Insider haben dem chinesischen Nachrichtenportal NetEase jetzt verraten, welche Themen es auf dem Bildschirm schaffen und welche der Zensur zum Opfer fallen. Charaktere, die Beziehungen zerstören, müssen am Ende zum Beispiel immer bestraft werden. Geschiedene Menschen dürfen nie mit anderen glücklich werden. Ganz tabu sind uneheliche Kinder, Liebe unter Teenagern und Gewalt. Gewalt an Schulen. Mit diesen Vorgaben will die chinesische Fernsehaufsicht nach eigenen Angaben die gesellschaftliche Moral schützen. Zwischenzeitlich war die Zensur fürs Fernsehen in China etwas gelockert worden. Zuletzt wurde sie aber wieder verschärft.
Vielen Dank, Claudia.
Wetter.
Im Norden und Nordosten Deutschlands regnet es in der Nacht manchmal noch, sonst bleibt es eher trocken. Morgen ist Deutschland dann wieder zweigeteilt. Der Norden kriegt Wolken ab, aber weniger Regen als heute. Südlich des Main scheint meistens die Sonne. Die Temperaturen maximal 14 Grad im Norden und bis zu 18 Grad im Süden. Das war das Update. Ich bin Amelie Fröhlich. Schönen Abend.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.